selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserer 21. Folge des Podcasts Selten so gedacht. Und wie immer möchte ich an der Stelle meine liebe Kollegin Nadine begrüßen. Hallo Nadine, wie geht's?
Hallo Jürgen, danke, mir geht's gut.
Ja, hast du unsere letzte Sendung gut verkraftet?
Ich habe sie gut verkraftet. Ist das die Überleitung zu heute?
Ja, ich meine, hab dich ja schon ein bisschen rangenommen.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe ziemlich viel gearbeitet, hatte ich das Gefühl. Ne?
Ja, doch. Also ist auch von einigen Hörern und Hörerinnen sehr gutiert worden, ne? Sehr du dich da ins Zeug gelegt hast.
Gott sei Dank.
Ja, hat sich gelohnt.
Ja. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer.
Absolut, ich gebe es weiter. Nadine, ja, wir sind wieder mit unserem Überraschungsformat am Start für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die es noch nicht kennen. Und nachdem ich das letzte Mal anfangen durfte, weiß nicht, dachte ich, ausgleichende Gerechtigkeit wäre ja eigentlich, dass du heute mal mich ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, überraschen darfst als erstes.
Ja,
wäre das was für dich?
Das wäre was.
Okay.
Das wäre was. Ich starte sehr gerne.
Gut.
Überraschung.
Ich nehme ein aktuelles Thema. Vielleicht sage ich ganz kurz was zum Kontext. Ich hatte heute eine Rücksprache mit einer Kundin und mit zwei Kollegen von mir. Wir haben für einen Kunden ein Führungskräfteentwicklungsprogramm durchgeführt und bieten da jetzt so einen kleinen Refresher an, dann im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr. Und in diesem Zusammenhang haben die Teilnehmenden nochmal sehr gewürdigt, dass wir das Thema Ordnungsprinzipien, systemische Ordnungsprinzipien angeboten haben und haben sich da Vertiefungen gewünscht für die Führungsarbeit. Also haben gesagt, doch, das war interessant, was es da alles so gibt und was können wir denn eigentlich machen als Führungskräfte, um das noch mehr zu berücksichtigen oder um ja das sinnvoll umzusetzen, anzuwenden, auch diese Prinzipien. Und deswegen habe ich gedacht, wir unterhalten uns ein bisschen über die systemischen Ordnungsprinzipien. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Mhm.
Und auch wäre vielleicht erstmal die Frage, dass wir die mal zusammensammeln. Ne? Was würdest du sagen, gehört zu den systemischen Ordnungsprinzipien für unsere Hörerinnen und Hörer? Und dann so eine zweite Fragestellung, wo werden die denn im System meistens spürbar, wenn sie nicht beachtet werden? Also wenn wir, ja, ne, das ist ja ein sehr hypothesengeleitetes Vorgehen mit diesen Ordnungsprinzipien, wenn wir wirklich die Idee haben, da steckt was dahinter. Ne? Deswegen gibt es da irgendeine Form von Dysfunktionalität, da könnten wir vielleicht auch nochmal hinschauen.
Okay. Ja, klingt erstmal wie ein interessantes Thema. Und bevor ich aber mich da vergaloppiere und in eine Richtung marschiere, die überhaupt nicht deiner Intention entspricht, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was du unter systemischen Ordnungsprinzipien verstehst, mal ein erstes Beispiel ins Spiel bringen und dann kriege ich vielleicht ein besseres Gefühl dafür, wohin die Reise geht.
Ja, okay. Also, sage ich mal, die Historie der systemischen Ordnungsprinzipien geht ja zurück eigentlich auf die Familienaufstellung, ne? Nicht zuletzt auf Bert Hellinger. Und später wurden die auch angewandt im Organisationskontext. Und wir haben zum Beispiel so ein Ordnungsprinzip, das heißt das Recht auf Zugehörigkeit. Ja, also das heißt, alle Elemente in einem Team haben ein natürliches Recht auf Zugehörigkeit. Das kommt jetzt tatsächlich aus dem Familienkontext, aus dem Familiensystem. Das diskutiert man natürlich in Organisationen nochmal anders.
Mhm.
Das zweite wäre, es gibt sowas wie eine Rangfolge, die sich zeigt zum Beispiel durch die zeitliche Zugehörigkeit, durch wie viel Verantwortung übernimmt jemand, welchen Beitrag zum System leistet jemand, oder welche Expertise bringt jemand. Also hat jemand zum Beispiel einen Wissensvorrang, ne, und daraus entsteht nochmal eine Rangfolge, natürlich die formale Rolle und sowas. Ne. Wir haben ja, sagen ja zum Beispiel häufig, es gibt sowas wie eine Schattenhierarchie oder eine inoffizielle Hierarchie in Organisationen, ne, die geht auch stark auf diese Ordnungsprinzipien zurück. Genau, also das mal so vielleicht so zwei erste, vielleicht dämmert es dir, in welche Richtung ich möchte.
Ja, okay. Ja, danke. Ich steige vielleicht gleich mal ein bisschen kritisch ein mit einer Frage. Nämlich, du hast ja den Kontext schon ein Stück jetzt eingeführt, Hellinger, und der hat ja das ja, könnte man glaube ich sagen, ne, das alles, was ich von ihm gesehen und erfahren habe, sehr streng gearbeitet. Der hatte ja die Idee, es gibt nicht nur Prinzipien, sondern es sind fast unumstößliche Regeln oder Gebote, wenn man so will, und hat die auch sehr massiv vertreten. Das hat ihm ja auch sehr viel Kritik eingebracht. Mhm. Aus meiner Sicht zu Recht, weil er ja sich generiert hat wie jemand, der wirklich weiß, wie es wirklich, wirklich geht, sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Gut, nehmen wir mal den Kontext ein Stückchen raus, dass es nur vom Hellinger beeinflusst ist. Das haben ja andere auch aufgegriffen, ne? Diese genau. Ideen.
Also, oder, genau, ich würde vielleicht da eins noch dazu stellen. Ne?
Unbedingt.
Hellinger hat es ja wirklich originär für Familien aufgestellt. Ne? Und wenn wir jetzt in Organisationen weiter gucken, dann müssen wir denken an Gunthert Weber, wir müssen denken an Matthias Wager von Kiebet und Insa Sparrer. Ne? Also dann wird es differenzierter, wird auch Theorie geleitet.
Ganz genau. Und in diese Richtung, und da nehme ich an, Nadine, dass du auch mehr Erfahrung hast als ich, aber lass uns das ruhig gemeinsam erkunden. In diese Richtung wäre nämlich meine Kritik auch oder meine erste Frage gegangen, nämlich wir haben es mit familiären Dynamiken zu tun und da würde ich sofort sagen, das Recht auf Zugehörigkeit ist in der Familie, glaube ich, erstmal gut nachvollziehbar. Ne? Ich bin geboren, ich bin in dieser Familie, das kann mir niemand abstreitig machen. Selbst wenn jemand mit mir nichts zu tun haben will in der Familie, mein Recht, im Grunde mein Geburtsrecht, Teil dieser Familie zu sein, das kann mir ja niemand streitig machen. Mhm. Und dann kommt eben die Frage, inwieweit lassen sich aus deiner Erfahrung Prinzipien aus Familien auf Organisationen übertragen und wo müsste man sehr genau hinschauen, ob man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Das fände ich schon mal so eine erste wichtige Suchrichtung. Ne, was kann man adaptieren auf die Organisationskontexte und wo muss man äußerst vorsichtig sein, das zu tun?
Genau, also da muss ich jetzt mir gar nichts überlegen, weil das Niklas Luhmann total getan hat. Der hat sich nämlich Gedanken darüber gemacht, was ist denn eben nicht vergleichbar zwischen Organisationen und Familien. Und du hast es schon angesprochen, dieses Recht auf Zugehörigkeit wäre ein Punkt, was er anders definieren würde. Er würde sagen, Mitgliedschaft ist in einer Organisation kündbar. Mhm. Also das heißt, es gibt definierte Mitgliedschaften und es ist aber auch möglich, die aufzukündigen.
Ja.
Gleichzeitig entsteht sowas wie eine Geschichte auch in einer Organisation, die geprägt ist von verschiedenen Rollen oder auch Rolleninhabern. Also wenn du jetzt zum Beispiel an Gründer von Familienunternehmen denkst, die vielleicht auch schon ganz lange nicht mehr in Organisationen sind, dann wirkt da immer noch was. Ja, also da gibt es immer noch was, was gerade bei Übergängen, bei Transformationen und so weiter gewürdigt werden will. Ja, also das heißt ja, da gibt es da tatsächlich eine Unterscheidung und da sollten wir auch genauer hinblicken. Also man kann nicht einfach nur sagen, es gibt grundsätzlich ein Recht auf Zugehörigkeit, sondern das muss man differenzierter anschauen. Gleichzeitig finde ich aber, sind solche zum Beispiel diese Rangfolgen, von denen ich eben gesprochen habe, oder auch Loyalitäten, ja, die entstehen, die wir auch in Familien kennen, die wir aber auch sehr stark in Organisationen kennen, sind beobachtbar. Ja, also die sind beobachtbar und die haben Auswirkungen. Und da haben wir vielleicht, also wenn wir so phänomenologisch arbeiten, dann könnte man schon sagen, da gibt es starke Ähnlichkeiten oder Phänomene, die wir sowohl im Familiensystem finden, in einer anderen Dimension oder Intensität, aber die wir auch in Organisationssystemen finden.
Ja, ich greife mal dein Stichwort der Zugehörigkeit auf. Das ist, glaube ich, auch eine interessante Idee, sowohl in Familien als auch in Organisationen, in Teams. Und da könnte ich gut mit. Und zwar nicht so sehr das Recht auf Zugehörigkeit, sondern dass die Dauer der Zugehörigkeit eine relevante Rolle spielt. Da gibt es ja in der Familientherapie beim Hellinger auch so ganz klare Vorstellungen. Ne? Die Eltern sind zuerst da und dann kommt das älteste Kind und dann kommt das zweite Kind und das dritte Kind. Und diese Reihenfolge in der Zeit hat Einfluss darauf, also die Dauer der Zugehörigkeit zu dem System hat Auswirkungen darauf, ja, wie das System miteinander umgeht, wer welchen Einfluss hat, wem Respekt zu zollen ist. Und das hat man ja in der Familientherapie beim Hellinger, glaube ich, sehr stark gesehen, ne, wo es oft darum ging, Vater und Mutter zu ehren. Also durchaus auch so ganz traditionelle, manchmal sogar ein bisschen religiöse Vorstellungen, ne, Ehre Vater und Mutter. Ich will das überhaupt nicht kritisieren, ob das nicht relevant ist. Und gleichzeitig beobachte ich aber tatsächlich in Teams oder in Organisationen, dass die Frage danach, wer ist schon wie lange hier dabei, schon einen Einfluss hat. Also ich kann dir ein konkretes Beispiel sagen. Ich finde manchmal, wenn Menschen neu in ein System kommen, in ein Team, sehen die oft relativ schnell auch, was vielleicht in dem Team nicht so gut läuft oder welche Fehler die Führungskraft macht oder Kollegen, die sich seltsam verhalten. Und wenn diese Menschen zu schnell damit um die Ecke kommen und das kritisieren oder irgendwie despektierlich darüber sprechen, dann berührt es aus meiner Sicht genau diesen Punkt. Die sind erst kurz dabei und sprechen aber schon groß auf. Also manchmal vielleicht ein bisschen fehlt dann der Respekt den anderen vor. Und da habe ich gemerkt, da gibt's Empfindlichkeiten. Also so als würden eben die alten Hasen und Häsinnen schon auch, und wenn es nur intuitiv ist, unwillkürlich, schon auch gerne hören und sehen, dass sie erstmal gewürdigt werden dafür, dass sie schon länger da sind. Genau. Da würde ich sagen, spielt dieses Konzept, diese Idee der Zugehörigkeit, Dauer der Zugehörigkeit schon eine wichtige Rolle.
Absolut. Also das würde ich tatsächlich auch so sehen, ne? Dass eben auch die Dauer der Zugehörigkeit, das heißt, jemand hat schon eine Geschichte in dieser Organisation, jemand hat schon viel geleistet für diese Organisation, jemand bringt Erfahrungen ein, jemand hat Verbindungen, ne, Beziehungen gestaltet in dieser Organisation, dass das einen Wert hat, ne? Und dass das auch Würdigung braucht, auch in dieser Konstellation, es kommt jemand Neues dazu, bestenfalls vielleicht noch die Führungskraft, ne, die von außen kommt. Und ja, dann haben wir aber auch sowas zum Beispiel wie Alter. Ne? Du hattest das jetzt eben, ne, bei Hellinger angesprochen, Hierarchien, die auch entstehen durch Alter zum Beispiel. Ne? Jetzt habe ich da, also ich hatte jetzt vor kurzem einen Klienten, der war, ich glaube, Ende 50, hat gesagt, er möchte sich jetzt da irgendwie verändern. Seine Führungskraft wäre deutlich jünger, also ne, so ein Newcomer hat er ihn genannt. Ne? Und er hat das Gefühl, dass sie nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Ne? Er ist ihm vorgesetzt und er hat da einiges eingebracht und es wird gar nicht gesehen. Und da ist jemand, der zwar vom Alter her vielleicht nachrangig empfunden wird, aber von der Rolle her, von der definierten Rolle, was in der Organisation eine sehr große Rolle spielt,
ja,
ist er disziplinarisch und fachlich verantwortlich für diesen Mitarbeiter. Ne? Da haben wir so ein, ja, also ne, im schlimmsten Fall einen Konflikt im Empfinden der Beteiligten. Muss nicht so sein. Also man kann das, glaube ich, sehr, ganz, sehr gut gestalten, wenn es bewusst gestaltet wird, aber es kann nicht übergangen werden. Ja.
Das hieße ja, wenn man das jetzt ein bisschen übersetzt, du hast ja vorhin gemeint, der Kontext war Führungskräfteentwicklung, ne? Und wie kann man diese Prinzipien Führungskräften ein bisschen alltagstauglich machen? Könnte das ja in eine Richtung gehen, dass junge Führungskräfte, die neu anfangen, sich dessen bewusst sind, dass sie qua Amt und Rolle und Schulterklappen schon in der ansagenden Position sind. Ich nenne es jetzt mal ganz verkürzt so. Und gleichzeitig aber, wenn sie es mit älteren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu tun haben, diese Ebene, das ist ja dann vielleicht eher so eine vorbewusste manchmal oder so eine emotional-psychologische Ebene, auch mit auf dem Schirm haben und diesen Respekt, diese Anerkennung für das Geleistete, für das Alter mit auch berücksichtigen in ihrem Verhalten. Würdest du sagen, dass das eine relevante Rolle spielt?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich glaube, da kann eine jüngere Führungskraft nur gewinnen. Ne? Also es geht ja auch darum, auch selber wiederum Anerkennung für die eigene Rolle zu bekommen von auch der älteren, dem älteren Mitarbeiter oder der älteren Mitarbeiterin. Und das gibt's nicht einfach so. Ja, es gibt noch keine Legitimation für diese Rolle oder für diese Macht innerhalb der Organisation, nur weil irgendein Management entschieden hat, der sitzt jetzt da, das ist noch keine Legitimation. Ja, also auf dem Papier durchaus, aber noch nicht für Teams.
Ja, okay. Also dieses spannende Thema der Zugehörigkeit, der Dauer der Zugehörigkeit. Was würdest du denn sagen? Du bist in diesem ganzen Ordnungsprinzipien, ich glaube auch vom familientherapeutischen Hintergrund, da durchaus stärker auch aufgestellt als ich. Du hast dich, glaube ich, lange auch damit beschäftigt. Ne? Du hast vorhin Gunthard Weber erwähnt. Mhm. Ich glaube, du hast bei ihm auch Weiterbildung gemacht, soweit ich in Erinnerung habe.
Genau. Gunthard Weber hat über Jahre eine Organisationsaufstellungsgruppe geleitet, die hieß Dienstagsgruppe. Da hatte ich das Vergnügen, einige Jahre Teil davon sein zu können und da auch natürlich zu lernen. Also ich fand es sehr spannend, ne? Also auch was dann jetzt gerade bei Aufstellungen, wo wir Positionen im Raum sehen, welche Ordnungen da auch tatsächlich relativ schnell entstehen oder wenn man sie gezielt verändert, was das im System verändert. Ja.
Okay.
Also wir hätten zum Beispiel noch ein Ordnungsprinzip, das heißt Ausgleich von Geben und Nehmen. Was kannst du dir da vorstellen in Organisationen, was da dazu gehört?
Naja, du hast vorhin das Thema der Verantwortung angesprochen. Und mich beschäftigt in letzter Zeit dieses Thema enorm, also mit einer Verantwortungsbrille auf Organisationen zu gucken und auf Teams, mit denen ich zu tun habe. Und unklare Verantwortungsverhältnisse, sage ich jetzt mal. Ja? Und alle Auswirkungen, die das dann so nach sich zieht. Und da gibt es eine Stelle, ich meine, warum Menschen in die Verantwortung gehen oder nicht in die Verantwortung gehen, das hat verschiedene Gründe oder kann verschiedene Gründe haben. Einer davon ist zum Beispiel manchmal die fehlende Kompetenz. Aber manchmal auch vielleicht das fehlende Commitment. Also im Sinne von, das ist nicht so meine Sache oder ich stehe da nicht so stark dahinter, was hier passiert und was hier gemacht wird. Und da ist meine Erfahrung, dass wenn über diese Dinge gesprochen werden kann oder wenn das in den Dialog kommt, wer das wie erlebt, das Thema der Verantwortungsübernahme oder auch nicht, die Unklarheit oder die Klarheit herzustellen, wer wofür genau verantwortlich ist, dass es manche Dinge sehr, sehr stark ordnen kann. Und ohne jetzt über dieses Ordnungsprinzip, was du reinbringst, viel zu wissen, könnte ich mir vorstellen, dass es auch was mit dieser Frage zu tun hat, mit der Bereitschaft, an bestimmten Stellen Verantwortung zu übernehmen. Aber ergänze es bitte, ne? Du hast vielleicht noch andere Dinge im Kopf dazu.
Also das auf jeden Fall. Hier, also wann geht die Frage ist ja häufig auch bei Aufträgen in Organisationen, wie schaffen wir, dass die Leute Verantwortung übernehmen, ne? Dass sie eigenverantwortlich, das ist ja genau dein Punkt, ne? Was hat Auswirkungen darauf, dass jemand Verantwortung übernimmt? Und in diesem Grundprinzip von Geben und Nehmen oder dem Ausgleich von Geben und Nehmen wäre so die Idee, Verantwortung braucht so ein Gegenpol und das wäre der Entscheidungsspielraum zum Beispiel. Ja, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch ein Kundensystem, einen Auftrag, wo zwei Spezialistinnen für das Thema Personal sehr stark in die Verantwortung gehen, aber disziplinarisch eigentlich keine Leitungsfunktion haben. Also sie können nicht ungefragt jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen. Ne? Das führt total zur Demotivation. Ne? Also es wird gar nicht gesehen, was sie da leisten, und gleichzeitig können sie keine Entscheidungen treffen. Also das macht was mit Verantwortung, weil, ne, sie springen da rein irgendwie, aber sie merken auch, sie kommen da in Stress oder sie kommen da, haben auch teilweise eigene Widerstände, das jetzt wieder zu übernehmen und so weiter, weil sie auf der anderen Seite auch gar nicht die Entscheidungsspielräume zu haben, so zu sagen, okay, und jetzt machen wir das auch im größeren Rahmen so, ne, zum Beispiel.
Ja.
Aber ich gebe mal noch vielleicht was Einfacheres als Verantwortung mit rein. Das Thema Leistung und Anerkennung. Wie viel bringe ich ein in eine Organisation und wie sehr wird das gesehen? Ne? Wenn wir zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen angucken oder wenn wir im direkten Kontakt sind zu Mitarbeitenden, dann ist eine häufige Rückmeldung bei unzufriedenen Mitarbeitern, dass sie sagen, ich werde überhaupt nicht gesehen.
Also ich gebe was rein, ich bekomme aber nichts dafür. Ne? Das Gesehenwerden steht für etwas bekommen.
Ganz genau.
Also müsste man vielleicht oder könnte man auch formulieren, die Balance zwischen geben und bekommen.
Genau.
Also nicht nur nehmen, sondern auch, ich kriege etwas zurück, genau, dafür, dass ich etwas reingebe.
Genau, also Balance ist vielleicht der gute, ne, Begriff dafür. Ne? Es muss irgendwie ein Ausgleich, eine Balance hergestellt sein. Ne? Das muss ich mir nicht aktiv nehmen, sondern das sollte mir auch angeboten werden in Organisationen. Ja, da gehört natürlich am Ende des Tages auch die Bezahlung dazu. Ne? Also wie viel übernehme ich an Verantwortung, wie viel übernehme ich an Leistung und, ne, ist die Anerkennung auch über das Finanzielle, über mein Gehalt, ne, abbildbar, oder übernehme ich, also schmeiße ich den halben Laden, ne, und kriege halt einfach nur einen kleinen Beitrag dafür. Ne? Auch das führt zu einer Disbalance bei Mitarbeitenden.
Ja.
Auch das Thema Loyalität und Sicherheit als zwei Pole. Ne? Also wie viel Loyalität gebe ich in die Organisation rein und wie viel Sicherheit nehme ich da auch wieder raus? Ja, könnte ein Aspekt sein.
Sag mal dazu noch kurz was, Nadine.
Also auch das fällt mir in Organisationen auf, die jetzt aktuell stark transformieren oder auch immer wieder mit Mitarbeiterabbau zu tun haben. Da gibt es teilweise sehr lange Zugehörigkeiten von Mitarbeitenden, die sagen, ne, ich war immer loyal, ich war immer engagiert hier und jetzt, ne, stehe ich vielleicht auf der Liste von den Menschen, die abgebaut werden sollen. Und ich habe doch meine Loyalität geliefert. Wo ist denn bitteschön meine Sicherheit dafür, dass ich auch hier gesetzt bin? Also es ist ein ganz gängiges Phänomen, was mir betrifft.
Ja, und wenn ich da mich kurz mit dazustellen darf, und hier finde ich, wird es ganz deutlich, dass wir diese Prinzipien, ich glaube, es ist gut, die im Blick zu haben. Und ich finde, wir haben einige jetzt schon berührt, die eine hohe Relevanz in Organisationen haben. Aber an dem Beispiel, das du gerade sagst, wird deutlich, dass das manchmal von einem Moment auf den anderen von der Organisation mit dem Arsch eingerissen wird.
Mhm.
Ja? Eine Organisation, die Loyalität erwartet und fordert und komm doch und mach doch und Engagement und pipapo. Und sobald die Organisation in Schieflage gerät und, ja, auf eine bestimmte Art und Weise kann man das alles nachvollziehen. Eine Organisation ist auch an ihrem Überleben interessiert. Aber in dem Moment, wo eine Organisation in eine finanzielle Schieflage gerät, zählen plötzlich aus meiner Sicht diese Prinzipien kaum noch, weil plötzlich, ja, du warst jahrelang loyal, aber jetzt müssen wir uns von dir, wir müssen uns verabschieden, damit wir hier überhaupt weitermachen können. Und das ganze Thema ist plötzlich völlig irrelevant geworden. Mhm. Und das macht bei den Leuten, würde ich vermuten, also wenn ich mich so reinversetze, ich habe das jetzt selber noch nicht erlebt, aber das kann, glaube ich, auch ganz schön Schmerz auslösen.
Absolut, absolut. Weil ich glaube, es wird eben von impliziten Regeln ausgegangen, auch in einer Organisation, gerade vielleicht in großen Organisationen, wo es häufig sehr lange Zugehörigkeiten gibt, ne? Dass es sowas wie so einen inoffiziellen Vertrag gibt, ne? Ich habe mir hier meine Loyalität gezeigt. Dafür erwarte ich, dass ich hier auch sein kann, bis ich dann irgendwann in die Rente eintrete. Das ist aber nicht mehr die aktuelle Realität.
Das ist also nicht das Spiel. Markt,
ne? Das war, ich würde sagen wir mal, bis vor 20 Jahren, ne, konnte man vielleicht noch sagen, naja, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, bei Siemens eine Ausbildung mache, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, wenn ich mich nicht gerade ein bisschen dumm anstelle, ja, dass ich da auch noch in Rente gehe.
Ja.
Und vielen großen anderen Konzernen auch, aber diese Realität, die ist so nicht mehr da, ja, diese Sicherheit, sagen wir mal. Ne?
Und das ist auch das, was ich jetzt zum Beispiel wiederum im Coaching auch hin und wieder erlebe und wo ich mich auch stark einsetze dafür, dass nämlich, es gibt immer wieder mal Leute, die sagen, ach, unsere Organisation ist wie eine Familie. Dieses Bild taucht wirklich häufig auf. Die haben eine gute Stimmung, die haben eine gute Atmosphäre, ist für mich wie eine Familie. Und sobald ich das höre, werde ich total skeptisch, weil ich denke, nein, deine Organisation ist keine Familie. Du magst das im Moment so erleben, aber es kann Momente geben, wir haben es gerade, ne, von in der Familie kann die Zugehörigkeit nicht aufgelöst werden, in der Organisation, die kommt in wirtschaftliche Schieflage und dann ist die Zugehörigkeit mit einem Handstrich erledigt. Und ich finde, dass damit auch eine Aufgabe entsteht für Mitarbeiterinnen in einer Organisation, nämlich bei aller Loyalität für die Organisation auch auf sich selber aufzupassen. Weil die Versprechungen nach Sicherheit und hey, gib hier was rein, du kannst hier Karriere machen. Alles schön und gut. Die Karotte ist da. Aber wer garantiert mir, dass die in einem Jahr oder in zwei Jahren auch noch da ist?
Ja, also ich finde, es ist so ein bisschen ein Drahtseilakt, weil es gibt ja auch ein natürliches Bedürfnis von Mitarbeitenden. Ne? Also auch dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist ja auch ein menschliches.
Ja.
Ne? Gleichzeitig sich aber immer mal wieder klar zu machen, wo die Grenzen einer Organisation sind, wie du es auch gesagt hast, ne? Also dass eben, wenn die Wirtschaftlichkeit auf dem Spiel steht, dann zählt nicht mehr der Mensch, ne? Dann zählt sozusagen das Überleben der Organisation und dann ist der Einzelne am Ende austauschbar. Und sich das tatsächlich auch bewusst zu machen und klar zu haben, also aus reinem Selbstschutz am Ende des Tages, ne? Ich kann hier gute Beziehungen haben, ich kann hier mich sehr einbringen und kann das auch für Phasen in meinem Leben ja als sehr bedeutungsvoll empfinden, aber es kann eben auch sich jederzeit ändern. Ne? Also diese Offenheit dazu haben, dass das, es, wie du sagst, es gibt keine Garantie, dass das ewig so bleibt. Ne? Die gibt mir keiner. Ne? Ja.
Nadine, das Thema ist, glaube ich, wie wir gerade merken, schon ganz schön tiefreichend. Ich würde tatsächlich gerne noch mal eine Frage an dich zurückspielen, nämlich du hast es in diesem Führungskontext, habt ihr diese Dinge besprochen. Jetzt haben wir ja ein paar dieser Ordnungsprinzipien schon berührt. Was würdest du sagen, was könnte man jetzt Führungskräften, die uns hier ja auch zuhören, was könnte man jetzt zum Beispiel aufgrund des letzten Prinzips oder des Geben und Nehmens und so weiter, was könnte man Führungskräften empfehlen oder worauf sollten sie vielleicht achten?
Also ich glaube, das eine ist, wenn sie zum Beispiel merken, es gibt irgendwelche Dysfunktionalitäten, also sie werden zum Beispiel als Führungskraft nicht anerkannt oder akzeptiert, ne? Gerade wenn sie neu reinkommen. Es gibt vielleicht sowas wie einen verdeckten Widerstand, es gibt viel Zynismus, ne, in Teams oder so. Also es gibt irgendwie was oder Dienst nach Vorschrift. Ne, die Leute sind nicht wirklich dabei. Sie haben halt so das Gefühl, da gibt es irgendwie noch was im Hintergrund. Dann könnte schon eine Fragestellung sein, sich mal zumindest die Prinzipien im Kern, ne, mal bewusst zu machen und zu sagen, hey, woran könnte das jetzt liegen? Hat es was mit der Zugehörigkeit zu tun? Hat es was mit irgendeiner informellen Rangfolge, Hierarchie zu tun, die, ne, aufgrund, hatten wir eben schon gesagt, Wissen, aufgrund von Zugehörigkeit, also Jahre der Zugehörigkeit, aufgrund von Alter, was auch immer, ja, da entstehen ja auch Loyalitäten, ne, vielleicht ist die letzte Führungskraft unschön aus der Organisation katapultiert worden und ich habe da aber eine hohe Loyalität. Das heißt, ich kann gar nicht der neuen Führungskraft positiv entgegentreten. Dann würde ich ja vielleicht diese Loyalität zu meiner letzten Führungskraft unterbrechen. Also da gibt es ja ganz viele Geschichten. Ne? Also Loyalitäten finde ich auch ein ganz großes Thema innerhalb dieser dieser Ordnungsprinzipien.
Ja.
Also ich glaube, es kann einfach schon helfen, die zu kennen und Hypothesen aufzustellen, vielleicht sogar miteinander, mit dem Team Hypothesen aufzustellen, ne, und zu sagen, hey, was ist denn los? Worum geht's denn hier eigentlich wirklich? Ja, und weil auch Mitarbeitenden ist es ja gar nicht immer so klar. Das sind ja keine bewussten, absichtsvollen Geschichten, ne, sondern da merkt jemand, hey, das stimmt jetzt gerade für mich nicht. Ne? Und dann kommt das vielleicht, dass jemand sagt, hey, das war totale Katastrophe, wie das hier mit der letzten Führungskraft gelaufen ist. Ich habe den geschätzt und der hat hier Gutes bewirkt und es war ein super Chef. Ja, und jetzt stehen wir hier und wer bist du eigentlich? Ne? Also dann kriegt man ja schon mit, hey, hier gibt's noch eine hohe Loyalität, hier ist was nicht gut gelaufen und dann gilt es, das erstmal zu würdigen. Ja, und diese Transparenz auch zu haben und in die Kommunikation einzusteigen, ne, zum Beispiel. Ja.
Toll. Ja, und mir kommt noch ein Gedanke, vielleicht, ich stelle den einfach noch mit dazu. Mir begegnet auch das Thema Kompetenz als ein wichtiges Ordnungsprinzip. Du hast gerade das Thema informelle Führung angesprochen, so hatte ich dich verstanden. Informelle Führung heißt ja, dass Menschen nicht aufgrund von Schulterklappen, sondern aufgrund von inhaltlicher Expertise sehr anerkannt sind in einem System und gefragt werden und sehr respektvoll und würdigend behandelt werden. Also scheint Kompetenz zumindest in einem Organisationskontext auch eine Rolle zu spielen und auch ein Ordnungsprinzip zu sein, weil sie sogar manchmal Hierarchie neutralisiert oder zumindest umgeht. Oder wie denkst du über dieses Phänomen Kompetenz?
Ein Fall ein Thema, ne? Dann muss das nicht die Führungskraft sein, sondern dann ist es vielleicht genau der Experte, der ja vielleicht in der Organisation ein totales Alleinstellungsmerkmal hat, weil er so ein Expertenwissen hat, was sonst so nicht verfügbar ist, wo alle wissen, wenn der nicht da ist, dann steht der Laden still, ja. Und dann gibt es jemanden, ne, der ist in der Rolle Führungskraft, aber der kann da, was das Wissen angeht, möglicherweise gar nicht mithalten. Und das aufzulösen ist gar nicht so leicht. Ne? Also, aber man kann damit arbeiten. Ne? Also man kann das anerkennen, man kann sagen, hey, ohne dich geht's nicht. Ne? Ich habe hier eine Rolle strategisch oder auch in der Führung, alles zu ermöglichen. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, ne, mit deiner Expertise, ohne die wird es hier nicht laufen. Damit, und das laut zu sagen, also damit würde man für viele andere auch was lösen. Ja.
Ja.
Also auch nicht in einen, wie soll man sagen, in so ein Kompetenzgerangel zu gehen oder in so eine Challenge zu gehen miteinander, sondern zu sagen, hey, wir haben hier beide gute Daseinsberechtigungen, ne? Und ich übernehme diesen Teil und bitte übernimm du diesen Teil, der ist so wertvoll für diese Organisation. Ne? Also Klärung braucht es, da Rollenklärung. Ja,
ja. Absolut. Ja, schön. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, Nadine. Das Thema wird natürlich noch viel mehr hergeben. Sollen wir noch einen Moment dranbleiben oder sagst du, erstmal so ein guter Einstieg gewesen? Oder?
Ja, vielleicht ist ein guter Einstieg. Ne? Würde mich auch interessieren, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer darüber denken vielleicht, spielen Sie uns mal eine Frage noch dazu zurück und dann könnte man noch mal auf das eine oder andere Thema ein bisschen tiefergehend eingehen. Ne?
Okay, also ich finde, das sollten wir, sagt mir jetzt schon mein Gefühl, da sollten wir ein bisschen dranbleiben.
Ein gutes Thema. Wir haben ziemlich viele Themen auf der
Ach
Agenda,
Gott,
die wir
das sagst wollen. Du, der Themenspeicher ist schon wieder so voll.
Genau.
Ja, danke Nadine.
Selten so gedacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es ja beim letzten Mal gehört, die eingeschaltet hatten. Jetzt laufe ich ja Gefahr, dass die Nadine das Feld kurz verlässt, weil es geht wieder mal um meine Lieblingsbeschäftigung, nämlich Rätsel. Und beim letzten Mal kam ein Rätsel ins Spiel. Nadine sitzt noch da, ich bin ganz erleichtert.
Ich bin auch total loyal.
Also. Ja, danke.
Gerne.
Es tut auch gut. Es tut ja auch gut. Also für alle Hörerinnen und Hörer und für dich auch nochmal, Nadine, das Rätsel im Wortlaut. Es ging um einen Dr. Hubert aus Bremen. Dr. Hubert aus Bremen hat einen Bruder in München, der Anwalt ist. Dieser Anwalt behauptet aber, dass er keinen Bruder in Bremen hat, der einen Doktortitel trägt. Wie kann das sein? So war die Fragestellung. Und es gab schon einen Kommentar auf LinkedIn im Sinne von, ob wir dir die Lösung überlassen, Nadine, des Rätsels, oder ob unsere Hörerinnen mit dazusteigen sollen.
Das wäre richtig großartig. Also ich bin dafür, dass eigentlich ausschließlich Zuhörer.
Ausschließlich, ja.
Die Rätsel.
Alles klar.
Dass ich hier nicht so unter Druck
Genau. Lass uns doch mal auf einer anderen Ebene. Das Schöne ist ja, die Rätsel, da geht es ja gar nicht darum, die Lösung zu finden aus meiner Sicht, sondern eher unser Denken, unsere Wahrnehmung beim in Aktion zu erleben. Und damit auch, wo wir so musterhaft werden in unserem Denken. Was würdest du sagen, ohne Anspruch auf Lösung, was macht es so vertrackt? Also was genau macht das Rätsel so vertrackt?
Naja, dass wir davon ausgehen, dass diese Information, die wir haben, dass die stimmig ist. Ja. Also dass die, das wird schon seine Richtigkeit haben, wenn du sagst, er hat einen Bruder in München, der Anwalt ist, okay. Ja. Aber der, den wir da befragen, hat vielleicht gar keinen Bruder. Vielleicht gibt es noch einen anderen Anwalt in München.
So interessant, ne? Weil ein spannendes Ding, ich bin ja gerade versucht, das Rätsel noch mal ein bisschen aufrechtzuerhalten und darauf zu hoffen, dass wir noch mehr Resonanzen kriegen, weil es ist schon ein interessanter Zaubertrick in Frageform, weil deine Wahrnehmung zumindest, und vielleicht geht es manchen Hörerinnen und Hörern auch so, ist schon in die Falle getappt. Also
okay.
Das ist Prinzip. Nein, und da ist gar nichts Falsches dran, Nadine, weil du bist einfach, du schätzt einen schönen Zaubertrick wert, indem du nicht sofort die Lösung kennst. Du bist der Misdirection aufgesessen. Und das ist das, was die Zauberer versuchen, ne? Unsere Wahrnehmung in eine Richtung zu lenken, wo sie auf keinen Fall sozusagen, wo auf keinen Fall der Trick stattfindet. Und es ist passiert. Mhm. Vielleicht könnte man noch einen Hinweis geben. Was würdest du sagen, ist so ein wichtiges Schlüsselwort in diesem Rätsel?
Also, kannst du es noch einmal vorlesen?
Sehr gerne. Mhm. Dr. Hubert aus Bremen hat einen Bruder in München, der Anwalt ist. Dieser Anwalt behauptet aber, dass er keinen Bruder in Bremen hat, der einen Doktortitel trägt. Ein wichtiges Wort in dem Rätsel, was würdest du sagen?
Der Doktor, oder?
Ja, ist ein wichtiges Wort, würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, der Bruder. Das taucht ja sogar zweimal auf. Der Bruder. Und das lassen wir mal als kleinen Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Die sich noch ein bisschen.
Liebe Leute, bitte errettet mich. Bitte findet die Lösung für dieses Rätsel.
Ganz genau.
Sonst kriege ich das beim nächsten Mal nochmal.
Und schreibt es bei LinkedIn. Entweder bei deiner.
Schreibt es überall. Schreibt es hin, wo ihr wollt. Ruft an. Spammt Jürgen zu. Was auch immer. Aber rettet
mich. Ganz genau. Wunderbar. Selten so gedacht.
Die 100 Gebote systemischer Beratung.
Ich habe was mitgebracht und als kleines Überraschungselement, Nadine, eine Zahl zwischen 1 und 10. Sag mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 10.
6.
Ja, dann zähle ich hier nämlich auf meinem Zettel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam. Nadine, wir hatten beim letzten Mal in unserer letzten Sendung die 10 Gebote hypnosystemischer Beratung. Mhm. Und wir haben da ja einen ziemlichen Ritt gemacht durch diese 10 Gebote. Und ich habe dann so im Nachhinein gedacht, Mensch, ich habe dich da ganz schön ins Schwitzen gebracht. Und gleichzeitig, du hast so toll drauf geantwortet. Und doch dachte ich, Mensch, jedes dieser Gebote hätte vielleicht verdient, ein bisschen mehr noch in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und du hast jetzt eins ausgewählt von diesen 10, das 6. Und das würde ich mit dir gern nochmal in die Tiefe besprechen. Mhm. Und vor allen Dingen, wäre es ein Ansinnen für mich, dass wir sehr stark auch darauf gucken, inwieweit dieses Gebot Implikationen für Beratung hat, Coaching, Supervision, Organisationsentwicklung und möglicherweise auch für Führungskräfte. Mhm. Also dass wir das Gebot mal ein bisschen abklopfen auf Stichhaltigkeit, auf wie profund ist es und welche Implikationen hat es für das alltägliche Tun. Mhm. Okay? Also ich lese dir das Gebot vor, das sechste Gebot.
Ich dachte schon, ich müsste jetzt noch erinnern, was das
sechste
war.
Nein, heute sind wir nicht so streng unterwegs.
Schön, danke schön. Sehr, sehr nett von dir. Großartig.
Ja, doch. Na, du hast schon letztes Mal gut gearbeitet. Nadine, sechstes Gebot. Was Menschen daran hindert, ihre Lösungskompetenzen nachhaltig wirksam zu nutzen, sind meist unbewusste Einschätzungen der ungewünschten Auswirkungen in ihren wichtigen Beziehungen.
Also, ich würde jetzt mal so auf die Grund, auf das ursprünglichste Bedürfnis von uns Menschen eingehen und dann damit auch auf diese ursprünglichen Beziehungen, auf die das meistens referenziert, ne? Nämlich dieses Grundbedürfnis, geliebt zu werden. Ja? Und wenn wir dieser Hypothese mal folgen, dass der Mensch ein Grundbedürfnis hat, geliebt zu werden und gerade in den prägenden Jahren unbewusst alles danach ausgerichtet wird, was ich tue, was ich nicht tue, was belohnt wird, was bestraft wird, im Hinblick auf, bekomme ich das Gefühl, geliebt zu werden oder nicht. Und das frühe Prägungen sind, die sich in unserem Unterbewusstsein etablieren und dort auch fixieren, könnte man fast sagen, ne? Wenn sie nicht aufgelöst werden irgendwann oder wenn das überhaupt gehen kann, ne? Das können wir auch mal diskutieren. Dann würde ich schon sagen, dass es Aspekte gibt, ne, Handlungsaspekte im Hier und Jetzt, ne, wo wir eine unbewusste Hürde haben, die wir nicht nehmen, weil immer noch ein Grundglaube dahinter steckt, wenn ich das jetzt tue, dann werde ich nicht geliebt. Ja, dann kriege ich nicht diese ganz ursprüngliche Anerkennung, die ich brauche. Ja. Also das würde mir dazu noch mal einfallen.
Ja, interessant. Mir kommt gerade, dass wir eigentlich das Thema von vorhin jetzt auf einer anderen Ebene fortführen, weil mir kam, dass es vielleicht eben, ja, Liebe, / Zugehörigkeit. Mhm. Jetzt kommt aber ja was ganz Spannendes ins Spiel. In diesem Gebot heißt es ja, dass Menschen daran gehindert werden, ihre Lösungskompetenzen auf die Straße zu bringen oder nachhaltig wirksam zu nutzen, so ist die Formulierung, weil sie Befürchtungen haben, dass ihre Zugehörigkeit dadurch irgendwie in Frage gestellt wird. Wie kann das denn sein?
Naja, diese Lösungskompetenzen beziehen sich wahrscheinlich, also das, so erlebe ich das in Coachings häufig, auf das Hier und Jetzt. Und die unbewussten Gegenmechanismen beziehen sich auf die Vergangenheit. Also da ist ein Zeitaspekt darin, der schon eine riesen Diskrepanz macht. Ne? Also die sozusagen diese ursprünglichen Glaubenssätze, wie auch immer du die nennen willst, ja, also Überzeugungen, ja, die werden ins Hier und Jetzt mit übertragen von unserem Unterbewusstsein. Und heute würden wir sagen, naja, wenn ich mich heute so verhalte, dann müsste das doch viel lösungsorientierter sein. Aber da spielt noch was Altes dagegen, ne? Also was Altes, Gelerntes, das sagt, schwierig, ne? Könnte irgendeine Beziehung in Frage stellen, wenn du es so machst. Ja. Ob das jetzt heute noch stimmt oder nicht, ne?
Also ganz genau, einfach, ganz genau.
Wird unhinterfragt, wird das übertragen, ja, von damals auf ins
Auf das Jetzt. Genau. Und jetzt wird es ja spannend, weil was könnten das denn für Lösungskompetenzen sein, die damals in dem System ein Problem gewesen sind, die heute als erwachsener Mensch so, ne, die mal vielleicht plausibel auf die Straße bringen könnte. Was erlebst du da in deinen Beratungen? Was sind das für Lösungskompetenzen, die offenbar mal gefährlich waren?
Naja, siehst du, ich hätte es jetzt umgedreht.
Ja, sag doch.
Ich hätte, ne, im Coaching würde man ja sagen, wofür haben denn diese Also, dass du das damals nicht getan hast. Wofür war das damals existenziell und hilfreich? Ne? Also so, da wäre dieser genau umgekehrt. Du bist jetzt schon auf dem anderen Weg, eigentlich fast auf der Metaebene. Ne? Nämlich, was waren das? Also das könnte sein, wenn ich in einer hochkonfliktären Familie aufgewachsen bin und gemerkt habe, je mehr ich da noch mit reingehe, je mehr ich mein Bedürfnis äußere, umso schwieriger wird es. Dann könnte ich gelernt haben, mein Bedürfnis hinten anzustellen, gibt mir zumindest einen Moment Frieden und zumindest einen Moment Ruhe und ich spiele mit. Ne? Ich bin für die anderen annehmbarer, weil ich das nicht in den Vordergrund rücke. Ne? Und damals war das hilfreich, weil das die Familie vielleicht oder mich als Kind geschützt hat an dieser Stelle. Heute würden wir das möglicherweise als nicht besonders hilfreich erachten, das eigene Bedürfnis nicht zu kommunizieren. Ja.
Und lass uns doch gleich mal den Blick auf die Frage werfen, wie weit oder an welcher Stelle könnte dieses Prinzip jetzt, dieses Gebot in Anführungszeichen, in der Beratung eine ganz wichtige Rolle spielen? Also wo würdest du sagen, muss das unbedingt berücksichtigt werden? Und wie kann man es gut berücksichtigen, dass es gut wirksam wird?
Also ich finde zu würdigen, dass es nicht eine Inkompetenz ist, nicht die eigenen Lösungsstrategien zu nutzen, sondern dass es an in irgendeiner Phase wahrscheinlich des frühen Lebens eine entwickelte Kompetenz war, die eigene Lösungsstrategie nicht einzubringen, also diesem eigenen Impuls nicht zu folgen. Und damit keine Abwertung sozusagen einzubringen. Also das passiert ja häufig von den Klienten selber, dass sie sagen, ja, was ist denn mit mir los? Wieso mache ich es denn einfach nicht? Und so, ne? Also diese Abwertung rauszunehmen und zu sagen, hey, ja, du empfindest es heute als nicht gelebte Kompetenz, das jetzt einfach so umsetzen zu können. Gleichzeitig wollen wir es mal einordnen in alle Phasen deines Lebens. Und wir folgen mal der Hypothese, dass es an irgendeiner Stelle absolut Sinn gemacht hat und dass es da eine absolute Kompetenz war, es genauso nicht zu tun. Ja. Und dann würde es insofern für die Beratung total Sinn machen, dass man jetzt aufräumt sozusagen, also sortiert, ja, wo gehört es hin und wo macht es möglicherweise heute gar keinen Sinn mehr.
Hm. Und meinst du, es geht ja hier um das Thema Loyalität? Ja, also wir haben, so verstehe ich dich gerade, wir wachsen in bestimmten Ursprungsfamilien auf, Ursprungsbeziehungen und entwickeln da, um überleben zu können, um in dem System funktionieren zu können, bestimmte Strategien, auch aus Loyalität dem System gegenüber. Sagen wir mal, das System ist sehr leistungsorientiert, also fange ich an auch zu denken, nur wenn ich leistungsorientiert bin und erfolgreich und der Höchste und der Schnellste und der Weiteste bin ich was wert. Das ist eine Loyalitätsleistung auch ein Stück weit dem System gegenüber.
Was ja, ist, das kann sein, muss es aber nicht unbedingt sein aus meiner Sicht.
Okay.
Also es könnte einfach auch ein systemstabilisierendes Element sein, was nicht unbedingt mit Loyalität zusammenhängt. Also wirklich was ganz Existenzielles. Also wenn ich leise bin, mein Bedürfnis nicht ausdrücke, dann schütze ich mich, weil es Gewalt in der Familie gibt zum Beispiel. Das ist keine Form von Loyalität. Sondern es ist eine Systemstabilisierung in diesem Moment. Ja. Also das heißt, ja, es gibt das, was du sagst, aus meiner Sicht ganz häufig, dass es aus Loyalitätsgründen ist, aber das muss nicht sein. Ja. Also es gibt noch was darunter, was noch Basaleres, nämlich wirklich, wenn es um Existenz geht, wenn es um Schutz geht, ne, wenn es um, ich muss jetzt hier irgendwie überleben.
Jetzt könnte natürlich eine hochspannende Frage sein. Also wenn wir an diesem Punkt schon sind, ich kann da gut mit, finde es auch richtig faszinierend, dass du diesen Aspekt des Überlebens noch mit reinbringst. Wie würdest du jetzt zum Beispiel in einer konkreten Beratung, wo das auftaucht, ne, jemand hat auf genau Grund dieser Umstände gelernt, hey, hier Stärke zu zeigen, das ist gefährlich, ja, weil ich krieg dann eine drauf oder wird abgewertet oder im schlimmsten Fall erfahre ich Gewalt. So, jetzt habe ich das erlebt Wie würde ich denn jetzt mit in der Beratung, Blick auf Transfer und so weiter, Anwendbarkeit, wie könnte ich denn jetzt gut mit jemandem arbeiten, wo das jetzt so langsam raus, wir haben das rauskristallisiert, ah, in der Vergangenheit war das wirklich gut und wichtig und so weiter. Wie würdest du weiter vorgehen, um da mehr, sagen wir mal, Flexibilität reinzubekommen in diese starke Überzeugung?
Also wenn wir hypnosystemisch arbeiten, würden wir ja immer mit diesem Prinzip der Wahlmöglichkeiten arbeiten. Also sozusagen diesen unbewussten Impuls irgendwo an einer Stelle ja, bewusst zu machen, ne, zu merken, da taucht mein somatischer Marker auf. Also da muss der Klient dafür sensibilisiert werden. Ne? Das wird nicht einfach so bewusst werden, sondern wir reflektieren, ne, welche somatischen Marker sind sozusagen so der Vorbote genau dieses alten Musters oder was ist das erste Bild, was auftaucht, was auch immer. Also dass mir überhaupt die Möglichkeit gibt, herauszufinden, auch als betroffene Person, also als Klient oder Klientin, dass ich merke, Mensch, jetzt gerade ist es wieder da, ne? Jetzt ist der Versuch wieder da, in dieses alte Muster zu rutschen. Und dann sowas wie so ein Stopp, also diese Möglichkeit der Wahlmöglichkeiten tatsächlich einzubauen, regelrecht. Ja, also zu sagen, ja, und jetzt überprüfe ich mal, welche Auswirkungen hat es denn im Hier und Jetzt, im Heute, ja, wenn ich meinem alten Muster folge und welche Auswirkungen hätte es, wenn ich es, ne, was könnte ich denn anders machen und wenn ich es anders tue. Ja, also wirklich sehr stark auch nochmal und das auch mit den somatischen Markern wieder zu überprüfen, ja, also zu wirklich auch ein Gespür dafür zu kriegen, wie fühlt sich's denn an, ne, wenn ich nach links gehe oder wenn ich nach rechts gehe, meinem Impuls einfach folge.
Mhm. Interessant. Du lieferst so ein tolles Stichwort mit dem Hier und Jetzt, wie du das gerade formuliert hast. Ich habe heute, glaube ich, war es erst nochmal einen Satz vom Gunther gelesen, der sagt, wenn du Angst hast, brauchst du Zukunft. Ja, also Angst hat viel damit zu tun, ich stelle mir eine Zukunft vor. Das, was wir gerade besprechen, braucht eine Vergangenheit. Mhm. Also ich brauche sozusagen, und wenn es nur unwillkürlich ist, ich brauche eine Vergangenheit, an die ich mich entweder bewusst erinnere oder unwillkürlich, die mein Referenzpunkt ist. Und ich habe mich gerade gefragt, ob ein Ausweg eben daraus auch sein kann, das Hier und Jetzt, also die Erfahrung in der Gegenwart. Es gibt Leute, die ja sagen, wenn du in der Gegenwart bist, gibt es überhaupt keine Probleme. In der Gegenwart zu sein, die Vergangenheit nicht groß werden zu lassen innerlich, die Zukunft nicht groß werden zu lassen, dann gibt es keine Angst. In der Gegenwart zu sein, ist das die Eintrittspforte in Ressourcen und in die Fähigkeit, mit allem umzugehen. Und weil du das gerade sagst, taucht es bei mir so auf, inwieweit eben es auch hilfreich sein kann, in der Beratung Menschen in die Gegenwart zu bringen.
Ja, ja, ja. Also ich meine, dem entsprechen ja alle möglichen Achtsamkeitskonzepte und es wäre ja auch unsere Idee von Aufmerksamkeitsfokussierung. Ne? Wo fokussieren wir jetzt unsere Aufmerksamkeit? Also ins Hier und Jetzt, in mein Empfinden, wenn ich genau jetzt über diese Situation nachdenke oder jetzt handeln will oder muss.
Ja.
Ja. Ja. Und gleichzeitig muss man halt eben sagen, lässt sich die Vergangenheit nicht einfach abschalten. Ne? Die taucht ja auch ungefragt auf oder auch die Vorstellung von Zukunft. Ne? Also es ist tatsächlich eine richtige Arbeit, im Hier und Jetzt zu bleiben und zu fokussieren. Ne? Und nicht, also da ist ja ein bisschen Getümmel in uns los. Ja? Da laufen ja Bedürfnisse und Erfahrungen und du, ne? Und dann laufen die zusammen und dann taucht plötzlich was auf. Und dann muss ich ja auch erstmal identifizieren, worum geht's denn gerade? Also es ist ja nicht so, dass wir einfach so sagen können, jetzt bleib mal bitte im Hier und Jetzt und dann ist alles fein, ja, sondern das taucht ja unwillkürlich, ungefragt auf und dann aber wieder zu fokussieren und zu sagen, okay, wo bin ich jetzt gerade, ne? Hier ist eine Kreuzung, ne? Jetzt kann ich entscheiden, gehe ich nach vorne, nach hinten, nach rechts oder links oder was mache ich oder bleibe ich gerade einfach mal einen Moment stehen. Ja, also diesen Moment sozusagen auch zu schaffen, ja, also wirklich einen Moment des Hier und Jetzt zu schaffen, der kommt nicht einfach so, glaube ich.
Ja, Nadine, dann lassen wir vielleicht an der Stelle mal das Gebot, sechstes Gebot.
Ja, oder vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, wie man es gut in die Praxis noch, also vielleicht haben wir noch einen Tipp, wie man es gut in die Praxis bringen kann, ne? Im konkreten Arbeiten, vielleicht auch in der Supervision. Ne?
Die Frage, die ja dann sehr stark entsteht, ist, es ging um Sicherheit in einem Fall und in anderen Fällen, und das erlebe ich tatsächlich auch häufig, Loyalität. Also, dass ein bestimmtes Verhalten auch eine Loyalitätsleistung ist, zum Beispiel eben, wenn in der Familie eine hohe Leistungsorientierung war und Anerkennung und Liebe nur für Leistungen gegeben wurde, dann ist es auch, klar, es ist ein Stück Sicherheit herstellen, weil ich mitroxen kann in dem Familiensystem. Und es ist aber auch, und das hat ja der Hellinger auch, glaube ich, sehr stark, weil wir vorhin von ihm hatten, sehr stark gesagt, dass das, so glaube ich, zumindest ihn verstanden zu haben, dass Kinder dieses Verhalten auch nachahmen, weil sie damit ihre Loyalität den Eltern gegenüber zum Ausdruck bringen. Mhm. Wenn jetzt sozusagen mein neues Verhalten, die Selbstfürsorge, eigentlich an dieser Stelle der alten Loyalität eine Verletzung der Loyalität ist, dann brauche ich eine Idee davon, wie ich die Loyalität behalten kann, meinem ursprünglichen System gegenüber, weil das scheint schon was sehr Relevantes zu sein. Die kann ich nicht einfach über Bord werfen. Ne? Auch meine Eltern, scheißegal, ich bin halt doch ganz anders. Das haben Leute, glaube ich, auch versucht. Aber ich würde sagen, das funktioniert so semi-gut, ja, wenn man sich da abkappt von seinen Wurzeln. Aber dann ist ja die Frage, wie kann ich die Loyalität beibehalten und gleichzeitig in meine Lösungskompetenz gehen, als erwachsener Mann, als erwachsene Frau, als erwachsener Mensch. Und das wäre für mich eine Suchrichtung. Wie kann das sozusagen beides gelingen, nebeneinander, dass es kein Widerspruch ist?
Ja, und da gibt's ja auch eine ganz schöne Intervention.
Also okay, magst du mir sagen?
Hast du selber mal ein Genogramm gemacht oder mal mit einem
Genogramm gearbeitet? Ja, habe ich. Ja. Gemacht, ja.
Also ich werde jetzt ein bisschen persönlich.
Ja, bitte.
Ich habe selber eine Erfahrung gemacht ich habe sehr früh eine familientherapeutische Ausbildung gemacht und dann da mit meinem Lehrtherapeuten auch in der Selbsterfahrung gearbeitet, und wir waren irgendwann an dem Punkt, wo es darum ging, also ich habe die Familientherapieausbildung schon am Ende meines Psychologiestudiums gemacht, also wirklich sehr, sehr früh, ja. Und wir waren an einem Punkt, wo ich nicht wusste, ob ich das Studium zu Ende bringe oder ob das jetzt überhaupt noch geht, und wo wirklich Krise angesagt war. Und er hat damals ein Genogramm mit mir gemacht. Und in diesem Genogramm ist dann plötzlich aufgetaucht, dass mein Vater auch bei einer Abschlussprüfung nicht bestanden hat und dann nie wieder hingegangen ist. Also er hat dann seinen Job und seine Karriere gemacht, aber er hatte halt nie diesen Abschluss. Hat was ganz anderes, also hat was kaufmännisch gemacht, aber hat das nicht gemacht. Und als mir das bewusst wurde und dann auch eben damals der Andreas Kannicht war damals
okay.
Der...
Viele Grüße, ja.
Genau, viele Grüße, Andreas, war damals derjenige, der mit mir da gearbeitet hat. Und dann hat er mir nur die Frage gestellt, wenn ich heute deinen Vater fragen würde, ob du ihn sozusagen überholen darfst, also ob du deinen Abschluss machen darfst, was würde er mir denn sagen? Ja, und allein diese Frage, weil mir war klar, dass er sagen würde, ich bin dann total stolz auf dich und das, ne, machst du schon, mach das auf jeden Fall und so. Also das heißt, das hat total viel in mir gelöst, und gleichzeitig hat es aber Loyalität aufrechterhalten, weil diese inneren Loyalitäten sind oft Annahmen von dem, was wir tun müssen, um die Loyalität aufrechtzuerhalten. Das ist nicht die objektive Wahrheit oder irgendwie, ne, was oft ausgesprochen ist, sondern das sind unsere Annahmen als Reaktion der damaligen Dynamiken. Das, ne, das sind nicht festgelegte Regeln oder sowas. Und diese Frage, die ich auch selbst in meiner Praxis schon ganz häufig eingesetzt habe, ne, wenn ich die heute fragen würde, ja, was würden die mir denn sagen, ne, was du heute machen kannst? Die löst so, also deswegen, ne, kurze Geschichte zu Ende.
Oh,
ja.
Nein, toll, danke.
Die löst so viel, ja.
Ja, Wunderbar. Ganz schön. Jetzt fühlt sich's total rund an, irgendwie mit deiner Geschichte, weil die so deutlich macht, ne, was für tiefe Themen das sind, gell, denen wir da begegnen. Ja. Wie schön.
In eigener Sache.
Dann haben wir noch einen, finde ich, extrem wichtigen Punkt. Und Nadine, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Wir haben da ein spannendes Angebot uns ausgedacht. Und das würde ich unseren Hörerinnen und Hörern schon gerne irgendwie so ans Herz legen, weil ich freue mich da riesig drauf. Wir haben im Oktober eine zweitägige Werkstatt miteinander am Maihai in Heidelberg. Und ja, wir haben es überschrieben, neue Möglichkeiten schöpfen und als Werkstatt untertitelt. Und vielleicht kannst du, Nadine, kurz sagen, was hat uns dazu bewogen, dieses Angebot zu machen und was findest du interessant, was könnte für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein, sich da irgendwie mit einzuklinken?
Wir beide, ne, wir haben ja in der Diskussion festgestellt, dass dieses hypnosystemische Konzept nicht so trivial ist und es auch nicht so ganz einfach ist, das in die Praxis umzusetzen, gerade vielleicht für Führungskräfte oder auch für Berater, die in Organisationsentwicklungsprojekten, Transformationen und so weiter unterwegs sind. Und die Idee in der Werkstatt ist tatsächlich, praxisbezogen zu arbeiten und in Anwendungsfälle zu gehen und hypnosystemisch auf das Geschehen und auch auf unsere Methodiken und unsere Interventionen gucken können.
Ja, und ich würde gerne dazu stellen, dass wir nicht nur, also das auch, ja, wir werden sehr stark fallbezogen arbeiten und wir werden dabei auch sehr große Sorge dafür tragen, dass die Kompetenz aller Beteiligten genug Raum bekommt, also in dialogischen Verfahren methodisch entsprechend gerahmt, sodass alle Kompetenz, die im Raum da ist, auch dem Fallbringer, der Fallbringerin zur Verfügung steht. Weil wenn das in der Supervision oder in so einer Werkstatt gelingt, dass immer neue Perspektiven, die vorher nicht da waren, vom Fallbringer, von der Fallbringerin gut verwendet werden können.
Ja, und ich glaube, ein Aspekt, den wir auch uns vorgenommen haben, ist auch nochmal, sage ich mal, eine Präzision und eine Klarheit in systemische Grundlagen, also nicht nur hypnosystemische Grundlagen, sondern auch wirklich systemische Grundlagen einzubringen, die wir glauben total hilfreich sind, ne, um das Ganze noch besser umsetzen zu können.
Eine Ankündigung, die steht auch schon, ist, dass wir uns vom Hypnosystemischen her nochmal intensiver mit dem Netzwerkmodell, also wie gestalten wir Realität, wie gestalten wir Wahrnehmung und wie können wir das uns zunutze machen in der Beratung, dass wir das auch nochmal inhaltlich vertiefen. Das Seminar findet am Maihai statt, Milton Erickson Institut Heidelberg, maihai.de steht in den Shownotes drin. Das Datum ist der 14. und 15.10.26. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn wir den ein oder anderen bei dem Seminar treffen, in den Austausch gehen können. Und ich freue mich total, Nadine, dass wir da mal zusammen live richtig am Start sind.
Das machen wir.
Takeaways.
Was ist ein Takeaway, das wir unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall mit unter das Kopfkissen legen wollen von heute?
Na, ich finde schon, dass diese Auseinandersetzung mit den systemischen Ordnungsprinzipien Menschen die Organisation vielleicht nochmal auf einer anderen Weise verstehen wollen, also nicht dogmatisch, sondern eher hypothesengeleitet, ein hilfreiches Instrument sein kann. Ja, vielleicht mit so ein paar Aspekten, die wir heute schon diskutiert haben. Also das würde bedeuten, schaut mal auf Zugehörigkeitsthemen, schaut mal auf das Geben und Nehmen, schaut mal auf Rangordnungen, die da sind, ja, und wie damit umgegangen wird. Das finde ich schon ganz spannend.
Ist so interessant. Ich finde das nämlich auch total wichtig, was wir heute da berührt haben. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich erlebe es ja in meiner eigenen Praxis auch in der Beratung, dass diese Themen so eine hohe Relevanz haben, ne? Dauer der Zugehörigkeit. Und gleichzeitig finde ich so spannend, dass wir von systemischen Ordnungsprinzipien sprechen und ich höre Luhmann-Jünger im Hintergrund rufen, ah, ihr immer mit eurer Psychologisierung von Organisation, das kann man doch nicht machen, das ist doch viel zu einseitig, wir müssen doch viel mehr auf ganz andere Dinge gucken. Und da merke ich wieder mal diese zwei Seelen in meiner Brust, dieser psychologische Blick, und der ist zutiefst psychologisch, also psychisch sozusagen, Zugehörigkeit, Loyalität, und gleichzeitig dieser total abstrahierte Blick auf Organisationen, wo es um Strukturen und Prozesse und so weiter geht. Und wie wichtig das zu sein scheint, dass wir beide Brillen zur Verfügung haben. Hm. Das würde ich als Takeaway gerne ausrufen. Mhm. Ja. Ich finde deine Geschichte, deine persönliche Erzählung sehr berührend. Und vor allen Dingen diese Relevanz, wie es gelingen kann, solche Loyalitätskonflikte auf eine neue Weise oder in der Gegenwart aufzulösen oder zu bearbeiten. Das hat mich schwer beeindruckt, also diese Frage, ne, die du vorhin reingebracht hast, was würde dein Vater in dem Fall dir zurufen, wenn er könnte, ne, in der Situation?
Also ich finde nochmal diesen Punkt, was du so schön angesprochen hattest im Hier und Jetzt, also diese zeitliche Unterscheidung auch zu bekommen, wann war ein heute hinderliches Verhalten in der Vergangenheit eine wirkliche Kompetenz, ne, zum Überleben oder auch zur Sicherung der Loyalität, ne, systemstabilisierend in irgendeiner Form und gleichzeitig im Hier und Jetzt aber zu überprüfen, wie hilfreich ist es hier heute, ne, und diese Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen im Coaching und der Beratung, finde ich total hilfreich.
Unbedingt mit in die Takeaways würde ich noch reinnehmen wollen, diesen Gedanken, weil er, glaube ich, für Coaches, aber auch für Führungskräfte so relevant ist, dass es in einem System, wenn man da neu dazukommt oder neu zur Führungskraft ausgerufen wird, gilt, die bestehenden Mitglieder des Systems zu würdigen in ihrer Kompetenz, in der Dauer ihrer Zugehörigkeit, in dem Einsatz, den sie für die Organisation geleistet haben. Und parallel dazu natürlich, das ist ja die Aufgabe einer Führungskraft, auch zu gestalten und vielleicht auch neue Impulse zu setzen. Aber das ist gerade zu Beginn, glaube ich, und das habe ich einige Male wirklich auch schmerzhaft, also aus nicht für mich schmerzhaft, sondern für die Klientinnen schmerzhaft erlebt, wie dieses Prinzip missachtet wurde. Weil ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, Leute, die neu in die Organisation kommen, sehen oft Dinge relativ schnell, die in der Organisation nicht gut laufen. Aber sie tun gut daran, das nicht zu offensiv und aggressiv schon zu benennen, weil sonst ist dieses Prinzip verletzt.
Ja, und da würde mir noch eins einfallen, nämlich genau diese Unterscheidung, die du ja sehr, sehr klar auch nochmal gemacht hast, ne? Familie ist nicht Organisation. Also Bewusstheit zu schaffen, auch bei unseren Klienten, auch in Organisationen, ne, das kann ich auch als Führungskraft machen. Wir können hier super gute Beziehungen haben, ne, sehr vertrauensvoll und sehr wertschätzend, zugewandt miteinander arbeiten. Und gleichzeitig haben wir hier sowas wie Endlichkeiten mit eingekauft, ja, also die bedingt sind durch Markt und Wirtschaftlichkeit und nicht durch persönliche Beziehungen, ne, die sind vielleicht gar nicht in Frage gestellt. Ne. Das finde ich schon auch gerade heutzutage einen wichtigen Aspekt, der einfach eine Positionierung braucht. Ja.
Und für mich sofort impliziert, wie gut passen die Leute bei allem Einsatz für eine Organisation und bei aller Loyalität für eine Organisation auf sich selber auf. Weil die Organisation macht's unter Umständen irgendwann mal nicht in einem entscheidenden Moment. Ich muss es vor mir selber vertreten können, mein Engagement, weil ich kriege vielleicht nichts dafür zurück oder nicht das, was ich erwartet habe. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wir hoffen natürlich, wie immer, dass wir dich ein wenig neugierig machen konnten und du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt...
Selten so gedacht.
Last but not least.
Ich wünschte, ich könnte dir, wenn du einsam oder in Dunkelheit bist, das erstaunliche Licht deines eigenen Wesens zeigen. Hafiz, persischer Dichter und Mystiker aus dem 14. Jahrhundert.